Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da sagten in Deutschland viele, sie hätten mit den Nationalsozialisten nichts zu tun gehabt und sie seien schon immer dagegen gewesen. Etwas aktiv getan gegen die nationalsozialistische Diktatur, das haben aber die wenigsten. Vor genau 85 Jahren hat allerdings einer vorgemacht, dass man etwas hätte tun können.
Am 8. November 1939 detonierte gegen 21.20 Uhr im Festsaal des Münchner Bürgerbräukellers eine Bombe. Sie brachte die Decke des Saals zum Einsturz. Der Anschlag hatte dem Diktator Adolf Hitler gegolten. Tatsächlich führte die Spur nach Württemberg, in das Dorf Königsbronn. Das wussten auch die Ermittler der Gestapo und der Kriminalpolizei einige Tage später. Aber glauben durften sie lange nicht, dass der Schreinergeselle Johann Georg Elser aus Königsbronn der Täter war.
Georg Elser handelte alleine, aus ethischen Gründen, weil er gegen die nationalsozialistische Diktatur war und weil er Frieden wollte. Dass ein Einzelner sich so alleine gegen die Diktatur stellen konnte, das wollte Hitler nicht glauben, das wollten die Nationalsozialisten nicht glauben und davon wollten in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit auch Historiker und viele in der Bevölkerung nichts wissen. Deshalb kursierten über Georg Elsers Attentat auf Hitler jahrzehntelang falsche Gerüchte. Elser sei ein Agent ausländischer Mächte gewesen. Diese Verschwörungstheorie verbreiteten die Nazis. Elser sei ein SS-Mann gewesen. Das Attentat sei nichts als ein Scheinattentat gewesen. Diese falsche Geschichte war in der Boulevardpresse der Bundesrepublik in den 1950er Jahren zu lesen. Wie Georg Elsers Attentat auf Hitler wirklich ablief und warum es so lange dauerte, bis sich die Wahrheit durchgesetzt hat, das erzählt jetzt Wolfgang Benz in seinem Vortrag. Wolfgang Benz ist Historiker und er hat bis zum Jahr 2010 das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin geleitet. Sein Vortrag hat den Titel »Allein gegen Hitler – Leben und Tat des Johann Georg Elser«. Er hat seinen Vortrag gehalten am 15. November 2023 in Frankfurt am Main im Rahmen der Frankfurter Bürgeruniversität und organisiert wurde diese Veranstaltung vom Fritz-Bauer-Institut.
Einen schönen guten Abend und ich will mit einem Geständnis beginnen. Der Untertitel, nein, der Haupttitel des Buches »Allein gegen Hitler« ist ein Plagiat. Und der Inhaber der Rechte sitzt in der ersten Reihe, Ulrich Renz, der vor Jahren ein kleines, aber sehr konsistentes Buch über Georg Elser geschrieben hat unter diesem Titel. Ich bin auch süffisant schon gefragt worden, diesen Titel gäbe es doch schon, da sagte ich ja, mit Erlaubnis. Und deshalb ist es vielleicht nur ein Halbplagiat. Aber ich erwähne das auch deshalb gerne. Vielleicht ist das dann auch noch Gegenstand der Diskussion. Herr Roth, Sie haben das schon angedeutet. Das Problem einer Elser-Biografie, wenn es keine schriftlichen Quellen gibt. Doch es gibt eine. Das ist eine Rechnung über Schreinerarbeiten in Höhe von 3 Reichsmark. Der ist aber weiter auch mit aller quellenkritischen Kunst nichts zur Sache zu entnehmen. Also wenn es keine schriftlichen Quellen gibt und die Hintergründe des Attentats eigentlich ganz gut erforscht sind, warum, wie kommt dann ein Historiker noch dazu, dann noch die Elser-Biografie zu schreiben? Ich gebe da gerne, wenn Sie es wissen wollen, dann auch in der Diskussion Auskunft. Die Zeiten, in denen Georg Elser von den Historikern ignoriert, vom Publikum vergessen, von bestimmten Interessenten verleumdet und verleugnet, von den Mitbürgern in seinem Heimatort beschwiegen wurde, diese Zeiten sind vorbei. Straßen und Plätze in ganz Deutschland sind nach ihm benannt, Denkmale wurden errichtet, es gibt Theaterstücke, einen Roman, mehrere Sachbücher und Kinofilme, ich glaube 3 Kinofilme über Georg Elser. In der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin hat er den verdienten Platz auf Augenhöhe mit Graf Stauffenberg und die Einzelheiten seiner Tat des Anschlags auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller am 8. November 1939 sind längst geklärt. Worum ging es bei dieser Tat? Am 8. November 1939 detonierte gegen 21.20 Uhr im Festsaal des Münchner Bürgerbräukellers eine Bombe. Sie brachte die Decke des Saals zum Einsturz. 8 Menschen wurden getötet, 63 verletzt. Der Anschlag hatte dem Diktator Adolf Hitler gegolten. Der Ort und der Termin hatten hohe symbolische Bedeutung. Hier im Münchner Traditionsbrauereikeller, an dessen Stelle heute das Kulturzentrum am Gasteig steht, hatte Adolf Hitler zum ersten Mal nach der Macht gegriffen. Am 8. November 1923 war er mit Anhängern in eine konservativ-reaktionäre politische Versammlung, veranstaltet von der Bayerischen Volkspartei und militanten vaterländischen Verbänden, eingedrungen. Die Veranstaltung feierte nicht die fünfte Wiederkehr der Novemberrevolution, sondern der Anlass war die Novemberrevolution, aber die Beteiligten waren schwer dagegen, weswegen Hitler an der Spitze seiner noch kleinen nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei sie als Verbündete empfunden hat. Er betrat den Saal, schoss theatralisch mit einer Pistole gegen die Decke und erklärte die anwesenden Repräsentanten der bayerischen Staatsmacht zu Kombattanten einer nationalen Diktatur, die unter seiner Führung alles Schlechte verbessern sollte. Der Staatsstreich wurde schnell zur Operette, allerdings mit blutigem Ende. Unter Beifall aus der Bevölkerung setzte sich am Vormittag des 9. November 23 vom Bürgerbräukeller aus ein Zug Bewaffneter in Bewegung Richtung Innenstadt. An dessen Spitze schritten der Feldherr des Ersten Weltkriegs Erich Ludendorff und Hitler. Die bayerische Staatsregierung hatte sich inzwischen aber vom Schrecken wieder erholt, hatte die Zügel wieder in der Hand. An der Feldherrnhalle am Odeonsplatz erwartete Landespolizei die Demonstranten. Ein Schusswechsel verwandelte den Demonstrationszug in das Chaos wilder Flucht. 16 Putschisten, 3 Polizeibeamte und ein Passant kamen ums Leben. Hitler entfloh, wurde 2 Tage später verhaftet. Die NSDAP wurde verboten. Die Teilnehmer des Hitlerputsches standen im Frühjahr 1924 vor Gericht wegen erwiesenen Hochverrates und Landfriedensbruch. Sie fanden bekanntlich milde Richter. Und so wurde am 27. Februar 1925 der Festsaal des Bürgerbräukellers abermals historischer Schauplatz, nämlich der Wiedergeburt der NSDAP, die Hitler in diesem Saal nach dem Ende des Verbotes zum zweiten Mal ergründete. Also ein für die NSDAP wahrhaft heiliger Ort. Am Abend des 8. November trafen sich dort alljährlich die sogenannten alten Kämpfer, um des Putschversuches, den sie natürlich zur nationalen Gloriole umwidmeten, zu gedenken. Und die Rede Hitlers vor seinen Anhängern am Abend dieses 8. November war jeweils der Höhepunkt des nationalsozialistischen Feierjahres. Im Bürgerbräusaal, der Platz für 2000 Gäste bot, fühlten sich Parteiprominenz und Gefolgsleute aus der Anfangszeit der NSDAP, als sie noch eine kleine völkische radikale Sekte mit einem linkischen Demagogen, den das Bürgertum verlachte, gewesen war. Dort traf man sich, um in Erinnerungen zu schwelgen, um das Ereignis zu verklären. Am 8. November 1939 war die Situation anders als in den Vorjahren. Am 1. September hatte mit dem Überfall auf Polen der Krieg begonnen, auf den Hitler zielstrebig hingearbeitet hatte. Das übliche Ritual des Abends war verkürzt worden. Hitler reiste unmittelbar nach der Veranstaltung nach Berlin zurück. Wegen möglichen schlechten Wetters konnte er in der Frühe des nächsten Tages nicht fliegen. Die Abfahrt des Zuges im Münchner Hauptbahnhof war auf 21.32 Uhr festgesetzt. Deshalb verließ Hitler mit seinem Gefolge aus Reichsministern und Parteigrößen um 21.07 Uhr unter den Klängen der Nationalhymne und des Horst-Wessel-Liedes den Raum. Als die Bombe um 21.20 Uhr explodierte, waren noch 200 Personen im Saal, die beim Bier die Führerrede nachklingen und nachwirken ließen. Hitler erfuhr bei einem Halt des Zuges in Nürnberg, wie knapp er dem Anschlag entgangen war. 13 Minuten. Sein Propagandaminister, der mit ihm im Salonwagen saß, informierte ihn und verewigte den historischen Moment in seinem Tagebuch. Zitat: In Nürnberg kommt eine Hiobsbotschaft. Ich muss dem Führer ein Telegramm überreichen, nachdem kurz nach unserem Verlassen des Bürgerbräus dort eine Explosion stattfand. 8 Tote und 60 Verletzte. Das ganze Gewölbe heruntergestürzt. Das ist ungeheuerlich. Der Führer hält die Nachricht zuerst für eine Mystifikation. Aber ich frage in Berlin nach, alles stimmt. Man hatte schon zweimal versucht, den Zug anzuhalten, aber ohne Erfolg. Der Umfang des Schadens ist riesengroß. Ein Attentat, zweifellos in London erdacht und wahrscheinlich von bayerischen Legitimisten durchgeführt. Der Führer diktiert ein Kommuniqué, das ich gleich in Nürnberg herausgebe. Wir überlegen ausgiebig wahrscheinliche Täterschaft, Folgen und eventuelle Maßnahmen. Wir halten das Volk vorläufig noch zurück, bis wir wenigstens wissen, aus welcher Richtung der Anschlag kommt. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tode entronnen. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden, dann lebten wir alle nicht mehr. Er steht doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Er wird erst sterben, wenn seine Mission erfüllt ist. Zitat Goebbels. Ende. Für Hitler und sein Sprachrohr war die Schuldfrage sofort geklärt. Hitler hatte im Bürgerbräu in seiner Rede den Vorwurf, Großbritannien trage die Schuld am Krieg, eintönig eine Stunde lang paraphrasiert. Folgerichtig meldete der völkische Beobachter am nächsten Tag, der ruchlose Anschlag habe im ganzen deutschen Volk höchste Erbitterung und Empörung ausgelöst. Im gleichen Augenblick, da die Nachricht von dem Verbrechen bekannt wurde, fühlte jeder Deutsche instinktiv, dass England hinter dieser Freveltat steht. Zum Beweis wurde eine Verlautbarung des Reichsführers SS Himmler angeführt, der als Chef der deutschen Polizei oberste Instanz in Sicherheitsfragen war. Danach führten die Spuren der Täter ins Ausland und deshalb wurde eine zusätzliche Belohnung in ausländischer Währung, zahlbar durch die zuständige diplomatische Vertretung, in Höhe von 900.000 Reichsmark ausgelobt. Eine unvorstellbar riesige Summe, die die Bedeutung des Ereignisses illustriert. Tatsächlich führte die Spur nach Württemberg, in das Dorf Königsbronn. Das wussten auch die Ermittler der Gestapo und der Kriminalpolizei einige Tage später. Aber glauben durften sie lange nicht, dass der Schreinergeselle Johann Georg Elser aus Königsbronn der Täter war, der den Anschlag ganz allein und selbstständig ausführte, dass nur er für den Plan, die Konstruktion der Bombe und die perfekte Logistik verantwortlich war. Dass es keine Hintermänner, nicht einmal Mitwisser gab. Am wenigsten wollte Hitler an die Alleintäterschaft des schlichten Mannes aus dem Schwabenland glauben. Sein Wunsch war den Propagandisten des Regimes Befehl. Auftraggeber in Großbritannien wurden erfunden und so unermüdlich beschworen, dass neue Legenden entstanden, in denen die Nazis jetzt selbst die Auftraggeber gewesen sein sollten, um die Unverletzlichkeit des Führers durch das Walten der Vorsehung zu beschwören. Die Nationalsozialisten haben nach seinem Geständnis den 36-jährigen Schreiner Georg Elser aus Königsbronn ein für allemal als Schurken stigmatisiert, als Werkzeug fremder Mächte. Der Mann, der am 8. November 1939 den Tyrannenmord an Adolf Hitler versucht hatte, um Deutschland von der nationalsozialistischen Diktatur zu befreien und der Welt den Frieden zu retten, der Mann sollte nicht Alleintäter sein dürfen. Einem Attentäter aus dem deutschen Volk, von ethischen Motiven geleitet, aus Einsicht über die Natur des Regimes handelt, der womöglich den Unmut vieler über dieses Regime mit seiner Tat zum Ausdruck bringen wollte, den durfte es nicht geben. Deshalb erregte Elsers Geständnis das höchste Unbehagen der nationalsozialistischen Führung. Hitler war überzeugt, Elser könne nur das Werkzeug eines Komplotts aus dem feindlichen Ausland sein. Er müsse Hintermänner, Auftraggeber, Verantwortliche über sich gehabt haben. Hitler wusste auch, wer hinter dem Anschlag im Münchner Bürgerbräukeller stehen musste. Der britische Geheimdienst. Das entsprach ebenso wenig der Wahrheit wie die Überzeugung des einstigen, vielleicht wiederkommenden amerikanischen Präsidenten, der den Mob gegen das Kapitol in Washington hetzte, weil ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Hitler litt wie die meisten Diktatoren an Paranoia. Und wie alle Tyrannen hatte er die Macht, seine Zwangsvorstellungen durchzusetzen. Um Hitlers Version der vermeintlichen Wahrheit über den Anschlag Georg Elsers zu stützen, wurde ein Coup inszeniert. In Venlo, der niederländischen Stadt an der deutschen Grenze, wurden zwei Offiziere des britischen Geheimdienstes von der SS in einen Hinterhalt gelockt und auf deutsches Gebiet entführt. Captain Best und Major Stevens sollten als Zeugen in einem triumphalen Schauprozess vorgeführt werden, um nach dem Sieg Deutschlands zu beweisen, dass der britische Geheimdienst dem deutschen Volk in schwerer Stunde, nämlich nach der Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich, seinen Führer Adolf Hitler hatte rauben wollen. Diese Version verbreitete die nationalsozialistische Propaganda und viele glaubten das Märchen gerne, und zwar lange über den Untergang des NS-Regimes hinaus. Das Bild vom Schurken Georg Elser war auch in seinem Heimatort Königsbronn wirksam. Denn die Mitbürger bekamen die Wut der Nazis als Erste zu spüren. Wie Heuschrecken fielen die Gestapo-Leute ins Dorf ein, verhörten viele, verdächtigten noch viel mehr der Komplizenschaft und des Mitwissens und behandelten alle Königsbronner als Spießgesellen des Attentäters. Am meisten litten die Familienangehörigen und Verwandten Elsers. Sie waren auch im Dorf geächtet, weil man nichts mit dem Anschlag, seinem Urheber und dessen Familie zu tun haben wollte. Aus Loyalität mit dem Naziregime oder aus Furcht vor dessen Macht. In der Bevölkerung entstand als Gegenentwurf zur Goebbels-Propaganda eine andere Version. Sie hielt sich noch länger als die offizielle Legende von den ausländischen Auftraggebern Elsass. Und die zweite Version war, ähnlich der Legende über den vermeintlichen wahren Urheber des Reichstagsbrandes im Februar 33, nach der die Nazis das Feuer selbst gelegt hätten, das erschien vielen noch sehr viel plausibler. Elser sei ein SS-Mann gewesen, mit dem Auftrag, ein Scheinattentat auszuführen. Diese Legende war nicht nur besonders heimtückisch, sie wurde von vielen jahrzehntelang geglaubt und kolportiert. Nicht zuletzt in der Regenbogenpresse der Bundesrepublik der 50er Jahre war dieses Thema dargeboten von SS-Wachleuten der beiden Konzentrationslagern, in denen er inhaftiert war, von Mithäftlingen, die damit gegen hohe Geldsummen die Regenbogenpresse bediente, mit angeblichen Wahrheiten, die Elser ihnen anvertraut haben sollte. Und diese Zeugen wirkten ja glaubwürdig, entweder als ehemaliger KZ-Insasse oder gar als SS-Wachmannschaft, die mussten ja die Wahrheit über Georg Elser wissen. Aber wirklicher Kronzeuge der Mär, Elser sei ein SS-Mann gewesen und gegen Belohnung für das inszenierte Attentat gedungen worden. Kronzeuge war Pastor Martin Niemöller, ein ehrengeachteter Mann, Widerstandskämpfer und Häftling im KZ Sachsenhausen, und zwar in der Nachbarzelle Georg Elsers. Der musste es ja wohl wissen. Niemöller behauptete jedenfalls, er habe mit Elser im KZ Kontakt gehabt und sein Zeugnis galt damit als authentisch. Auch andere meldeten sich, mitgefangene KZ-Wächter, ich habe das schon angedeutet. So viel zum Umriss der Sache, warum die alle ganz hart gelogen haben. Die KZ-Haft Georg Elsers darf man sich nicht als gewöhnliches KZ-Aufenthalt vorstellen, mit Stacheldrahtprügel, Appell stehen, Hunger, Strafarbeiten, geschorenem Haar, Häftlingsanzug. Georg Elser war wie andere, wie Prominente, als Sonderhäftling, als persönlicher Gefangener Hitlers im Zellenbau erst des Konzentrationslagers Sachsenhausen, dann in Dachau, also in einer eigenen Welt, die gegen das übrige Konzentrationslager vollkommen abgeschottet war. Es gab keinen Kontakt mit gewöhnlichen KZ-Häftlingen und den Insassen des Bunkers. Die wurden auch gut verpflegt, hatten keine geschorenen Haare, trugen keine Häftlingskleidung. Sie waren als Geiseln oder als Häftlinge, mit denen irgendwie noch ein besonderes Vorhaben bestand, ganz außerhalb dieser uns vor Augen stehenden KZ-Welt inhaftiert. Wie kam Elser in diese Situation? Vielleicht aber erst noch ein Umriss seiner Persönlichkeit, weil er auch gerne immer als verschrobener Einzelperson Gänger dargestellt wird als seltsame Persönlichkeit. Er war 36 Jahre alt, er war musikalisch, er spielte Zither und Akkordeon, das hatte er sich selber beigebracht. Und als der Gesangverein in Königsbronn einen Menschen brauchte, der einen Kontrabass handhaben kann, als Fundament des Chorgesangs, kauft sich Georg Elser einen Kontrabass. Er lernt die Handhabung des Instruments und ist dann der Kontrabassist vom Dienst. Er ist ein fröhlicher junger Mann, aber mit schwieriger Kindheit und schwerer Jugend. Er stammt von der Schwäbischen Alb, einer relativ rauen Gegend, die vom Pietismus geprägt ist, von harter Arbeit. Er ist der älteste von 4 Geschwistern. Königsbronn ist ein Industriedorf, das vor allem von Eisenerz Gewinnung und Verhüttung und Verarbeitung geprägt ist, nicht von Kühen, von Ackerbau und Viehzucht. Die Landwirte sind in der Regel Nebenerwerbslandwirte und so muss man sich auch die Familie vorstellen. Die Mutter betreibt die kleine Landwirtschaft. Der Vater fühlt sich zum Holzhändler berufen. Er hat allerdings kein Geschick zu diesem Beruf und damit ruiniert er die Familie. Nicht zuletzt auch deshalb, Holzhandel findet im Wirtshaus statt. Da werden die Bedingungen ausgehandelt, dazu wird gegossen und der Vater Elser kommt dann spät abends aus dem Wirtshaus heim, ist betrunken, misshandelt die Frau, krakeelt herum. Es ist also eine ziemlich unangenehme Jugend und von schwerer Arbeit geprägt. Georg Elser muss auf die jüngeren Geschwister aufpassen. Er muss der Mutter in der Landwirtschaft bei schwerer Arbeit helfen und er muss dem Vater im Holzhandel im Wald helfen. Dafür gibt es weder Belohnung noch ein gutes Wort. Das ist vollkommen selbstverständlich. Das wird erwartet, muss abgedient werden. Georg Elser macht eine Lehre als Schreiner, schließt als Jahrgangsbester ab und bezeichnet sich dann stets als Kunstschreiner. Das heißt, er hat mit Bauschreinerei, mit Fenstereinsätzen und so nichts im Sinn. Er macht Möbel und er ist absoluter Perfektionist. Sein Werkstolz ist so stark, wenn er also ein Möbelstück anfertigt, dann liefert er das, stellt das auf, achtet, dass es am richtigen Platz steht, umkreist es, macht nochmal eine Probe, ob nichts wackelt und nichts klemmt, entfernt sich. Am anderen Tag kommt er wieder und wiederholt das. Also sein Perfektionismus, sein Werkstolz ist so groß, er kann eigentlich nicht davon lassen, bis er absolut davon überzeugt ist, jetzt ist das gut. Das ist nicht nur eine Anekdote, sondern am Abend dieses 8. November will er die Schweizer Grenze illegal überqueren. Er ist aber auffällig, weil er aus seinem Fenster die Rede hört, aus seinem offenen Fenster, bleibt stehen, macht sich verdächtig, wird von 2 Zollbeamten zur Rede gestellt und festgenommen, in die Zollwachstube geführt. Dort untersucht man seinen Tascheninhalt, findet Zünder und anderes verdächtiges Material und eine Postkarte mit dem Bild des Festsaals des Bürgerbräukellers in München. Verdächtiger kann man sich gar nicht machen. Er wird sofort dann der Polizei überstellt und nach München geschafft, wo er dann tagelang verhört wird bis zum Geständnis. Warum führt er diese Gegenstände, die ihn so belasten, mit sich? In seiner Naivität war er wohl der Meinung, er könne in der Schweiz politisches Asyl bekommen, wenn er sich als der Hitler-Attentäter erweise. Das war natürlich eine ganz große Naivität, ein großer Irrtum. Die Schweizer Behörden hätten ihn als Kriminellen, wenn es ihm denn geglückt wäre, die Grenze zu überwinden, hätten ihn als kriminellen Verbrecher sofort der deutschen Polizei übergeben. In München nach tagelangem Verhör gesteht er die Tat, zum Entsetzen der nationalsozialistischen Führung. Himmler war vor Wut aus, ich hat auf den Bericht geschrieben, Randbemerkung, warum man denn so einen Blödsinn verzapft. Und also einfach, die hatten Sorge vor einem Wutanfall Hitlers, denn den Alleintäter durfte und konnte es ja nicht geben. Erst am 22. November wird Elsa dann auch in der Presse als der Täter, aber natürlich nur als das ausführende Werkzeug des britischen Geheimdienstes der Öffentlichkeit präsentiert. Er wird inzwischen nach Berlin überführt und dort zum zweiten Mal tagelang verhört. Da Elsa ja nicht Deutsch kann, er spricht Schwäbisch. Und zwar ein Schwäbisch der rauen Schwäbischen Alb, das ist einem Berliner Polizeibeamten eher nicht verständlich. Also es werden drei Vernehmer, drei SS-Offiziere, drei Gestapo-Leute gesucht, die aus Württemberg stammen, die also ihn auch einigermaßen oder ganz gut verstehen können. Trotzdem, und jetzt komme ich zum Quellenproblem, das Protokoll, das jetzt angefertigt wird, das halte ich für dem Inhalt nach durchaus für authentisch. Aber es ist natürlich in diesem gestelzten bürokratisch abgefasst, dass ein Polizeibeamter, wenn er ein Protokoll aufnimmt, schreibt, das ist nicht Originalton Georg Elser. Außer Elser, aber es ist die einzige Quelle, die, wenn auch nicht aus eigener Hand, aber doch nach seiner persönlichen Aussage gefertigt, über ihn und sein Attentat einigermaßen verlässlich Auskunft gibt. Außer Elser werden auch Bezugspersonen, insbesondere seine Familie, zwei Damen, mit denen er freundschaftliche Beziehungen hatte, nach Berlin beordert, zum Teil lange festgehalten und auch immer wieder verhört. Es gibt eine Gegenüberstellung. Bei der Gelegenheit sieht die Mutter von Georg Elser ihn das letzte Mal. Und anschließend kommt er ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Das muss im Dezember 1939 nach Abschluss der Verhöre und Gegenüberstellungen gewesen sein. Und jetzt lebt er im Konzentrationslager Sachsenhausen. Mehr als 4 Jahre, ganz am Ende, Ende 44, Anfang 45, wird er wie auch andere Sonderehrenhäftlinge nach Dachau überführt, weil Dachau am weitesten von den Fronten entfernt ist. Die Unterbringung in Sachsenhausen ist für KZ-Verhältnisse luxuriös. Denn für Georg Elser werden 3 Zellen in diesem abgeschotteten Arrestbau inmitten des Konzentrationslagers zusammengelegt. In einer schläft er, in der anderen wohnt er, in der dritten arbeitet er. Denn man richtet ihm eine komplette Schreinerwerkstatt ein. Und er fertigt da auch Gegenstände an, etwa für die SS. Und er darf auch Zither spielen. Deshalb kennen ihn Mitgefangene nur als den Zitherspieler. Sie sehen ihn nicht, sie sehen ihn nie oder nur durch Zufall. Es gibt keinen Kontakt, denn er ist hermetisch abgeschlossen. Die anderen Sonderhäftlinge haben Bewegungsfreiheit innerhalb ihres Gefängnisses, aber wenn Georg Elser auf die Toilette geführt wird, da müssen die anderen vorher in die Zellen, Türen werden geschlossen, niemand darf ihn sehen, Kontakt wird damit vollkommen unterbunden. Er hat Kontakt nur mit SS-Bewachern, einer wohnt auch mit ihm zusammen, schläft mit ihm zusammen in der Zelle, um einen Selbstmord zu verhindern. Also er ist der einsamste Mensch der Welt, aber er ist auch nie allein. Nach der Verlegung nach Dachau naht das Ende schnell. Die Verhältnisse sind ähnlich wie in Sachsenhausen. Aber am 9. April kommt ein Bote mit einer Nachricht, ein Bote aus Berlin, aus dem Reichssicherheitshauptamt, mit einem Brief an den KZ-Kommandanten von Dachau, in dem steht, nach allerhöchster Anordnung sei Eller, so wird er im SS-Jargon genannt, also der Klartextname wird auch nicht genannt, solle Eller beim nächsten Luftangriff auf München, Dachau, die Umgebung liquidiert werden. Darüber sofort Nachricht nach Berlin. Der KZ-Kommandant von Dachau wartet nicht den nächsten Luftangriff ab, sondern er erteilt sofort Befehl, Georg Elser zum Krematorium zu führen. Dort wird er mit Genickschuss getötet und alsbald verbrannt. Nach dem Krieg und dem Zusammenbruch des NS-Regimes herrschte Schweigen. Dann wucherten die Legenden. Die Historiker haben sich 25 Jahre lang nicht um Elser und seine Tat gekümmert. In den großen Hitler-Biografien finden sie den Attentäter nicht. Also bei Joachim C. Fest und so kommt er überhaupt nicht vor. Später kommt er vor, aber die Kollegen haben auch da meistens nur so aus dritter Hand geschöpft, wenn etwa bei Kerschau ist Georg Elser ein Zimmermann. Georg Elser wird sich immer noch im Grab umdrehen, wenn er das je gehört hätte. Bei einem anderen ist er ein Uhrmacher. Also da ist auch nicht einmal das zur Kenntnis genommen worden, was dann seriöse Historiker seit den 70er Jahren in Sachen Elser erforscht haben. Die Nachkriegsgesellschaft war sich offensichtlich einig, ihn zu verdrängen und zu vergessen, denn er hatte früh die Einsicht, die viele hätten haben können. Elser handelte als schlichter Mann aus dem Volk, so wie die Mehrheit hätte handeln müssen und wie es eine kleine Elite um Grafen Stauffenberg allzu spät versuchte. Die Mehrheit folgte lieber weiter der NS-Propaganda oder anderen Konstrukten, weil das bequemer war, als die Wahrheit über das Hitler-Regime, als die Wahrheit über die Einsicht eines Einzelnen, die viele hätten haben müssen, und als die Zivilcourage Georg Elsers, der alle Lügen strafte, die damals jubelten, um dann später zu behaupten, sie hätten von den Verbrechen des Naziregimes nichts gewusst und man habe ja ohnehin nichts machen können, oder die ihre Widerständigkeit dann schlagartig nach dem 8. Mai 1945 erkannten und öffentlich machten oder jedermann mitteilten, dass sie das Hitler-Regime zutiefst missbilligt hätten, dass sie immer die Faust in der Tasche geballt hätten, dass sie außerordentlich stark dagegen waren. Die alle hat Georg Elser mit seiner Tat beschämt. Und das war sicherlich ein Grund, warum man so lange, also auch von Georg Elser, nichts wissen wollte, dass man sich lieber damit begnügt hat, der war ein Werkzeug fremder ausländischer Mächte, also ein Vaterlandsverräter, oder er war ein Spinner und oder ein nicht ernstzunehmender Einzelgänger. Das hat sehr, sehr lange gedauert, der Durchbruch, dass das Publikum überhaupt von Georg Elser Notiz nahm. Das war der Film in den 80er, Ende der 80er Jahren mit Georg Brandauer. Und das hat ganz allmählich das Bewusstsein für Elser und seine Tat und für die richtige Bewertung in Gang gesetzt. Alles Weitere gerne in der Diskussion. Ich bin auch für harsche Kritik empfänglich, obwohl ich sie eigentlich nicht mag. Und stehe über alles Weitere, auch noch über Hintergründe, wie erforscht man dann dieses oder jenes, dann gerne noch zur Verfügung. Bedanke mich, dass Sie mir so freundlich zugehört haben.
Das war der Historiker Wolfgang Benz über Georg Elsers gescheitertes Attentat auf Hitler vor 85 Jahren am 8. November 1939. Wolfgang Benz hat seinen Vortrag am 15. November 2023 in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Frankfurter Bürgeruniversität. Organisiert wurde diese Veranstaltung vom Fritz-Bauer-Institut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.